Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen: Rettungsübung die zweite. Wir nehmen das neue gigantische Hilfsprogramm für die US-Wirtschaft unter die Lupe. Noch einmal $800 Milliarden. Verzichtsübung die zweite. Wir berichten über den Entscheid von Marcel Ospel und zwei anderen Ex-Bankern, der UBS 33 Millionen Franken zurückzugeben. Weitere Themen dann, auch Indiens Autoindustrie spürt die Krise. Serbien eckt mit seinem neuen Selbstbewusstsein bei den Nachbarn an. Rumänien wählt ohne Begeisterung, denn von den Politikern ist niemand wirklich begeistert. Und spare in der Zeit, dann hast du in der Not ein erfolgversprechendes Rezept für rohstoffreiche Entwicklungsländer. Dazu das Dossier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Die amerikanische Notenbank greift erneut in die Kreditkrise ein. Sie kauft für $600 Milliarden problematische Immobilienkredite und Hypotheken von Banken und Investoren. Weitere $200 Milliarden sind vorgesehen, um den Markt für Kreditkartendarlehen, Autokredite und Studentenkredite zu stützen. Wegen der Finanzkrise sind solche Kredite in den USA nur noch schwer erhältlich. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandprodukt sank um 0,5%. Die privaten Konsumausgaben gingen im Sommer so stark zurück wie seit 28 Jahren nicht mehr. Der frühere UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel verzichtet auf mehr als 20 Millionen Franken. Und mit ihm verzichten auch der Ex-Vizepräsident Stefan Heringer und der ehemalige UBS-Finanzchef Marco Sutter auf einen Teil ihres Lohnes. Es geht um insgesamt 33 Millionen Franken. Die UBS ist erfreut über diesen Verzicht und bedankt sich bei Ospel, Heringer und Sutter. Vor zwei Wochen hatte der frühere UBS-Konzernchef Peter Wuffle angekündigt, er verzichte auf 12 Millionen Franken seines Lohns. In der Schweiz unterstützt die Wirtschaftskommission des Nationalrats die Verbesserung des Einlegerschutzes für Bankkunden. Er folgt der ständerätlichen Kommission. Der Bundesrat schlägt dem Parlament vor, die garantierte Summe von heute 30.000 auf 100.000 Franken zu erhöhen. Die Schweiz muss sich für nächstes Jahr auf eine leichte Rezession und höhere Arbeitslosenzahlen einstellen. Das prognostiziert die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Laut ihren Prognosen schrumpft die Wirtschaft im kommenden Jahr um 0,2% und die Arbeitslosenquote steigt auf knapp 4%. Die Hypothekarzinssätze bewegen sich weiter nach unten. Die Zürcher Kantonalbank gibt einen Richtsatz für variable Hypotheken von 2,5% bekannt. Erst vor 10 Tagen war sie auf 3% gegangen. Unter anderem beschlossen heute die Walliser und die Graubündner Kantonalbank eine Senkung auf 3,0%. Der Bund bezahlt seinen Angestellten nächstes Jahr mehr Lohn. Nebst dem Teuerungsausgleich erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine reale Lohnerhöhung, wie das Eidgenössische Finanzdepartement mitteilt. Am stärksten profitieren die Kadermitarbeiter. In den unteren Lohnklassen steigt der Reallohn nämlich um 1,1%, bei den mittleren Kadern sind es 2,5% und bei den hohen Kadern 5%. Damit solle beim Kader die Konkurrenzfähigkeit der Bundesverwaltung gegenüber der Privatwirtschaft verbessert werden, betont das Finanzdepartement. Die SVP-interne Ausmachung um die Nachfolge von Bundesrat Schmid geht in die Endphase. Die Frist für Vorschläge aus den Sektionen ist abgelaufen. In letzter Minute hat die SVP in Wil im Zürcher Oberland noch Nationalrat Bruno Zuppiger portiert. Insgesamt sind damit 12 Vorschläge bei der SVP-Bundeshausfraktion eingegangen. Im Dauerstreit um die Regierung Thailands haben Regierungsgegner das Abfertigungsgebäude des Flughafens von Bangkok besetzt. Alle Starts wurden daraufhin abgesagt. Bei Straßenschlachten wurden mehrere Personen verletzt. Die Regierungsgegner fordern Armeechef General Anupong auf, sich der Opposition anzuschließen. Journalisten sind der Ansicht, die Opposition wolle die Armee zu einem Militärputsch drängen. Der Wirtschaftsabschwung hat einen der größten Übernahmeversuche aller Zeiten platzen lassen. Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Billiton zog sein Übernahmeangebot für Rio Tinto zurück. Er sagt, der scharfe Fall der Rohstoffpreise sei der wichtigste Grund dafür. BHP Billiton und der ebenfalls britisch-australische Rio Tinto-Konzern dominieren zusammen die Förderung von Kohle, Uran, Kupfer, Aluminium, Gold und Diamanten. Wegen der Wirtschaftslage planen mehrere deutsche Industrieunternehmen, lange Weihnachtsferien zu verordnen. Volkswagen, Porsche und ThyssenKrupp kündigen Produktionsstopps an, doch fehlt zum Teil noch die Einwilligung von Gewerkschaftsseite. Der Volkswagen-Konzern will wegen der Absatzkrise in seinem Stammwerk Wolfsburg voraussichtlich eine Weihnachtspause von fast einem Monat einlegen. In Frankreich streiken zahlreiche Mitarbeiter des öffentlichen Radios und Fernsehens. Sie protestieren dagegen, dass die Werbung im Staatsfernsehen schrittweise abgeschafft werden soll. Sie befürchten dadurch weniger Gelder und noch mehr Abhängigkeit vom Staat. Vorgesehen ist auch, dass die Chefs des staatlichen Radios und Fernsehens künftig vom Präsidenten ernannt werden und nicht mehr vom Rundfunkrat. Präsident Sarkozy begründet dies damit, dass der Staat der Aktionär der Sender sei. China investiert mehr als 4 Milliarden Euro in den Ausbau des Hafens von Piräus bei Athen. China übernimmt in einem Jahr die Leitung des Containerhafens und will ihn zum Zentrum des Handels zwischen dem fernen Osten und Europa machen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.478 Punkten plus 0,2%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 8.455 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 54,53 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 18,67. Das Wetter morgen liegt über dem Mittelland Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1200 Metern. Dieser löst sich am Nachmittag nur teilweise auf. Sonst ist es in der ganzen Schweiz oft sonnig. Die Höchstwerte bewegen sich im Norden um 2, im Süden um 7 Grad. Am Donnerstag liegt über dem Flachland erneut sehr Hochnebel, die Obergrenze sinkt aber gegen 900 Meter. Sonst geht es in der ganzen Schweiz mit viel Sonnenschein weiter. In den Bergen wird es markant wärmer.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris, die weiteren Themen. Schwerpunkt der Sendung ist das neue Rettungsnetz für die US-Wirtschaft. Wir fragen, weshalb es überhaupt ein zweites brauchte und ob das jetzt hält. Und unser USA-Korrespondent stellt dar, wie US-Haushalte beim Konsum nicht auf eine, sondern auf 7 Karten setzen. Kreditkarten. Dann nach Wufflin und auch Ospel und Co., der 33-Millionen-Verzicht von Ex-UBS-Bankern. Wunder dauern auch in Indien länger. Die Autoindustrie ist ins Stocken geraten. Weiter Serbien, der unbequeme Nachbar, und Rumänien, wo die Wirtschaft boomt, nicht wegen, sondern trotz der Politik. Und der Appell an die moralische Verpflichtung der Schweiz, sich im Kampf gegen Korruption mehr zu engagieren.
I appeal to Swiss citizens. You're a democracy. You're the ultimate democracy. You have a moral responsibility to act on this and to encourage whistleblowing rather than secrecy.
Der Afrika-Experte Paul Collier wünscht sich von der Schweiz Aufdeckungsarbeit statt den Schutz von Geheimnissen. Was das alles mit Entwicklungshilfe zu tun hat, sagen wir im heutigen Dossier. Das hatten wir doch schon einmal. Die USA setzen mehrere 100 Milliarden Dollar ein, um die Finanzindustrie zu retten, die Wirtschaft zu stützen. 700 Milliarden waren es, um genau zu sein, vor gut 2 Monaten. Jetzt sollen weitere 800 Milliarden dazukommen. Geld, das in erster Linie den Hypothekenmarkt stützen soll, wie Finanzminister Henry Paulson am Nachmittag erklärte.
It's aimed at the housing market and mortgage financing. And for some time we've said the root cause of the economic problem in our nation was a major housing correction.
Henry Paulsen heute Nachmittag in Washington. Bei mir im Studio ist jetzt Beat Soltermann von unserer Wirtschaftsredaktion. Beat Soltermann, ein Großteil der neuen Milliarden soll eingesetzt werden, um problematische Immobilienkredite von Banken und Investoren zu übernehmen. Das wollte man schon mit den 700 Milliarden aus dem ersten Rettungspaket vor 2 Monaten etwa machen. Weshalb jetzt noch einmal?
Ja, man hat das Geld aus dem ersten Topf mit den 700 Milliarden Dollar gar nicht für solche Papiere ausgegeben. Man wollte das, wurde aber dann von der Aktualität immer wieder eingeholt und hat es stattdessen zur Rekapitalisierung von Banken und Versicherungen gebraucht. Wenigstens jene rund 300 Milliarden, die bereits ausgegeben worden sind. Jetzt will man den ursprünglichen Plan bei einem zweiten Anlauf umsetzen. Man will näher ans Problem rangehen, an die Wurzel, also an den Häusermarkt, Immobilienmarkt, auch an den Konsumentenmarkt und hoffen, dass dann da irgendwie auch in diesem Bereich eine Besserung eintreten kann.
Heißt das, man hat also erkannt, dass es beides braucht, also faule Papiere aufkaufen, das, was man ursprünglich wollte, und sich in gewisse Unternehmen einkaufen?
Wenn man es von der Medizin her anschaut, sozusagen von den Mitteln, die man einsetzt, dann kann man sagen, ja, das ist der Eindruck, den ich auch hatte, als ich vorhin Henry Paulsen zugehört habe an der Medienkonferenz, die übertragen worden ist. Man will eben neben der Rekapitalisierung für die Finanzbranche auch diese Papiere aufkaufen, die eben auch die Ursache sind für die ganze Krise. Man muss aber auch sehen, dass es zwei Bereiche sind. Das eine ist die Finanzindustrie, also die Banken und die Versicherungen, und jetzt geht es eher um den Häusermarkt und eben um den Kreditkartenmarkt, den Autoverkaufsmarkt oder auch Studentenkredit, also den Kreditmarkt im Konsumentenbereich. Es sind auch zwei Bereiche, die anvisiert worden sind mit diesen verschiedenen Massnahmen jetzt.
Sie haben es erwähnt, der Kreditkartenmarkt mit 200 Milliarden Dollar soll der Konsumkreditmarkt gestützt werden. Riskiert man damit nicht, dass die Wurzel des Problems, nämlich die Kultur des Konsums auf Kredit, weiter am Leben gehalten wird in den USA?
Gut, im Moment findet eigentlich so ein Konsum auf Kredit gar nicht mehr statt. Im Gegenteil, es wird gar nicht mehr richtig konsumiert, auch nicht auf Kredit. Und um das geht es eigentlich derzeit. Man braucht dringend wieder Konsum. Im dritten Quartal ist der Konsum so stark eingebrochen in den USA wie seit 7 Jahren nicht mehr. Und in den USA macht der Konsum einen Großteil des Wirtschaftswachstums aus. Das ist ein wenig speziell in den USA. Und man muss hier dringend eine Stabilisierung bekommen. Und mittelfristig denke ich, dass auch diese Maßnahmen von heute und auch die 700 Milliarden ursprünglich, dass die kein Problem sein werden, dass da irgendwie eine weitere Blase entsteht. Das Problem sind eher die Finanzspritzen, die die Notenbank zur Verfügung gestellt hat, dieses billige Geld. Das muss vom Markt genommen werden, sobald die Krise ausgestanden ist. Und ich denke, das wird die Notenbank auch tun. Sie hat ja sich auch etwas gelernt aus den letzten Jahren, wo das eben nicht getan worden ist.
800 Milliarden jetzt, 700 Milliarden waren es vor etwa 2 Monaten, die man da bereitstellen will. Man kommt da nicht um die Frage herum, reicht das jetzt?
Und diese Frage kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Ich kann nur sagen, klar ist, die Krise ist nicht ausgestanden und das noch eine ganze Weile nicht. Die Rezession, die beginnt erst jetzt eigentlich. Die Wirtschaft wird weiter schrumpfen, es wird mehr Arbeitslose geben und weitere Probleme. Und was man jetzt versucht, ist eigentlich diese Krise nicht zu verhindern, sondern zu verhindern, dass die Krise lange dauert, dass die Krise sehr tief wird. Und das ist im Moment das, was man versucht zu tun. Und die ursprüngliche Frage, die Sie gestellt haben, die kann ich beim besten Willen nicht beantworten.
Gut, geben wir uns damit zufrieden. Besten Dank, Beat Soltermann, für diese Einschätzung. Das neue Stützungsprogramm der USA soll also nicht nur den Hypothekenmarkt, sondern auch den Markt für Konsumkredite wieder beleben. Ein Grund zur Sorge bietet die sich anbahnende Kreditkartenkrise. US-Privathaushalte finanzieren ihre Einkäufe mit Kreditkarten weitgehend und sitzen nun auf einem Berg von Schulden. Das bedroht die Banken und die gesamte Wirtschaft zusätzlich. USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Cecil Bello aus Fairfax County in Virginia hat ein Problem. American Express hat die Limite ihrer Kreditkarte von 22.000 auf 14.000 Dollar herabgestuft. Einfach so. Und Dana Holt aus Richmond geht es nicht anders. Auch die Limiten ihrer verschiedenen Kreditkarten seien gesenkt worden, klagte sie unlängst.
Yes, I've been notified by many of my credit card companies that my credit limit has been reduced.
Denn auch American Express hat ein Problem. Im dritten Quartal 2008 musste das Kreditkartenunternehmen einen Gewinnrückgang von 24% hinnehmen, will deshalb 7000 Mitarbeiter entlassen und hat sich zu einer Bankholding umgewandelt, um sich zu diversifizieren und staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Ähnliche oder noch größere Verluste rapportierten alle großen Kreditkartenaussteller wie Capital One, Bank of America, Citigroup oder JP Morgan Chase. Immer mehr Kreditkarten werden von ihren zahlungsunfähigen Besitzern einfach zurückgeschickt und die Abschreibungen aus uneintreibbaren Forderungen aus Kreditkartenschulden könnten sich 2009 auf 10% oder 100 Milliarden Dollar verdoppeln, prognostiziert Laura Nikishawa von der Analystenfirma Innovest.
We here at Innovest estimate that credit card charge-offs will rise to at least 10%, which would mean around 96 to 100 billion dollars in 2009.
Nach einer Erhebung der US-Notenbank haben deshalb 4 von 5 Kreditkartenunternehmen ihre Bedingungen verschärft, sei es durch höhere Zinsen, Sicherheiten oder tiefere Limiten. Und damit hat nicht nur Dana Holt oder Cecil Bello, sondern auch Finanzminister Paulson ein Problem, denn die US-Wirtschaft lebt zu 2/3 vom Konsum und der Einzelhandel zu 50% vom Weihnachtsgeschäft, das am nächsten Freitag mit dem sogenannten Black Friday beginnt.
This lack of affordable consumer credit undermines consumer spending and as a result weakens our economy.
Die gesamte Wirtschaft drohe mangels Kredite geschwächt zu werden, sagte Finanzminister Paulson heute, und deshalb umfasst das 800 Milliarden Programm der Notenbank auch 200 Milliarden Dollar zur Stützung von Konsumkrediten, beispielsweise für das Kreditkartengeschäft, und das Finanzministerium unterstützt das Unterfangen mit 20 Milliarden. Die Kreditkartenkrise ist das Spiegelbild der Immobilienkrise im Kleinen. Die ausstehenden Schulden aus Kreditkarten betragen 1 Billion, 10-mal weniger als die Schulden im Immobilienmarkt. Doch die Kreditkartenkrise demonstriert sehr eindrücklich, wie das Kartenhaus einer Gesellschaft, die auf Pump lebt, zusammenzubrechen droht. Die individuelle Sparquote liegt in den USA ungefähr bei null. Die Amerikaner geben laut Washington Post jährlich 800 Milliarden Dollar mehr aus, als sie verdienen. Die Löhne sind seit 2001 praktisch unverändert geblieben, während die Kreditkartenverschuldung um 75% gestiegen ist.
So in the United States right now, the average household has 7 credit cards.
Der amerikanische Durchschnittshaushalt besitze 7 Kreditkarten, sagt Laura Nishikawa. Sobald eine Kreditkarte ausgereizt worden sei, hätten die Besitzer ohne Probleme ihre Schulden auf eine neue Kreditkarte umlegen können. Das Kreditkartengeschäft lebte gerade von den schlechten Kunden, die nicht oder spät bezahlten, weil damit hohe Gebühren fällig wurden.
So actually these less creditworthy borrowers in the past, as long as economic times were good, these borrowers were actually more profitable for banks. There are a lot of companies that actually target those people.
Kreditkartenfirmen hätten gerade solche Kunden aktiv gesucht. Mit Millionen von E-Mails wurde nach neuen Kunden gejagt. Insbesondere Studenten waren Ziel der aggressiven Kreditkartenaussteller, weil sie ihre Schulden oft nicht bezahlen konnten und im Notfall sprangen die Eltern ein, die nicht wollten, dass ihre Sprösslinge ein schlechtes Kreditrating hatten. Studenten wurden mit Gratisessen geködert, aber nur, wenn sie einen Kreditkartenvertrag unterzeichneten. Nicht wer Geld, sondern wer eine sogenannte Credit History hat, also nachweisen kann, dass er Schulden macht und deren Zinsen abbezahlt, erhielt in Amerika leicht eine Kreditkarte. Und wie im Immobilienmarkt wurden auch die Kreditkartenschulden in unübersichtliche Wertpapiere verpackt und gehandelt. Doch mit dem Zusammenbruch der Preise im Immobilienmarkt konnten viele Hausbesitzer nicht einfach neue Hypotheken aufnehmen, die gesamte Kreditblase platzte, auch die Blase des Kreditkartengeschäfts. Und nun macht sich die Erkenntnis breit, there's no free lunch. Es gibt kein Gratisessen.
Der Druck auf Ex-UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel ist größer geworden in den letzten 2 Wochen. Damals hatte der ehemalige UBS-Chef Peter Wuffli angekündigt, er verzichte auf 12 Millionen Franken Boni. Jetzt hat Ospel nachgezogen. Er und zwei andere ehemalige Topbanker der UBS verzichten auch auf gemeinsam 33 Millionen Franken. Urs Sigrist.
Die Milliardenabschreiber der UBS, 45 Milliarden sind es bis jetzt, die massiven Fehlspekulationen im amerikanischen Häusermarkt, sie erfolgten unter der Führung des Chairman Office der UBS. Das Office, drei vollamtliche Verwaltungsräte, die Herren der Macht in der UBS. Das waren Marcel Ospel, der Präsident, Stefan Häringer, der Vize und Marco Suter. Sie führten die Bank als Dreier-Verwaltungsratsspitze zur kritischen Zeit, auch wenn Peter Wufli der Chef, der CEO war. Und diese drei UBS-Spitzenleute verzichten nun freiwillig, wie sie betonen, auf 33 Millionen Franken. Ein Verzicht, den die drei zusammen in einem Kommuniqué so begründen.
Zusammen mit Marcel Ospel haben wir als vollamtliche Mitglieder des Verwaltungsrates über Jahre die Strategie der UBS mitgestaltet. Es stand für uns von Anfang an außer Frage, dass wir uns auch in dieser schwierigen Situation solidarisch untereinander und loyal gegenüber der UBS verhalten.
Diese Loyalität lässt sich allein Marcel Ospel mehr als 20 Millionen Franken kosten, er, der etwa im Jahr 2006 mehr als 26 Millionen Franken verdient hat. Seit Monaten habe sich die ehemalige Dreierführungsspitze der UBS Gedanken in diese Richtung gemacht, sagt deren Medienbeauftragter, und Marcel Ospel lässt sich noch einmal im Kommuniqué so zitieren.
Spätestens mit dem Engagement des Bundes war mir klar, dass von meiner Seite substanzielles Handeln gefordert ist. Für mich ist die heutige Lösung richtig. Ich hoffe, dass ich damit einen Beitrag zur Bewältigung einer für mich bis vor kurzem unvorstellbaren Situation leisten kann.
Der Beitrag erfolgt zwar auch auf Druck der jetzigen UBS-Spitze, doch rechtlich ist es keinerlei Schuldeingeständnis, auch wenn die drei Herren nach heutigem Wissen verschiedene Entscheide anders fällen würden, wie sie schreiben. Rückbezahlt werden die 33 Millionen laut UBS zu einem guten Teil in bar, für den kleineren Teil wird auf Forderungen gegenüber der UBS verzichtet. Die UBS begrüßt den Verzicht, die Bankiervereinigung zollt Respekt und der SVP-Nationalrat Hans Kaufmann sagt:
Das sind freiwillige, grosszügige Geschäfte, würde ich meinen, und das ist zu anerkennen. Sie tragen dazu bei, sicher, dass Ethik und Moral etwas höher gewichtet wird in den obersten Chefetagen.
Kein Kommentar, heißt es von Ethos, welche die Managerlöhne seit Jahren immer wieder scharf kritisiert hat. Und die SP-Nationalrätin Hildegard Fessler meint als erste Reaktion:
Ja, ich bin einfach sprachlos, dass man so viel verdienen kann, dass man dann so viel zurückbezahlen kann. Das ist für mich so unglaublich, dass ich das gar nicht kommentieren kann.
Kommentare zuhauf dürfte es dagegen noch diese Woche an der UBS-Generalversammlung geben. Von 2004 bis 2007 wurden nämlich gemäß dem Initiativkomitee gegen die Abzockerei an die UBS-Spitze insgesamt Boni von rund 700 Millionen Franken ausbezahlt.
Der Bericht von Urs Sigrist im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Und mit diesen Themen und Schauplätzen geht es weiter hier. Serbien, ein Land mit neuem Selbstbewusstsein, eckt an. Rumänien, ein Land, wo Politik immer auch Show ist und Skandal. Entwicklungshilfe und das eigene Hilfspotenzial von Entwicklungsländern. Doch zunächst zu den Problemen in der Autoindustrie. Allen voran die Giganten in den USA wie GM, Ford und Chrysler haben Probleme, aber auch europäische und japanische Produzenten sind ins Schlingern geraten. Wir schauen in einer Reihe von Beiträgen die Autobranche genauer an. Heute Indien, das sich als Autonation profilieren will. Hinter dem Effort steht Ratan Tata und seine Tata Group. Der 70-Jährige hat bereits Jaguar und Land Rover in seinen Stall gebracht und will demnächst das billigste Auto der Welt, den Nano, lancieren. Müssen sich die etablierten Autounternehmen von der indischen Konkurrenz fürchten? Dazu der Beitrag von Robert Steli.
Ein echtes Familienauto solle es sein, hatte Konzernchef Ratan Tata im vergangenen Januar verkündet, als er der Welt den vollständig in Indien entwickelten und hergestellten Kleinwagen Nano vorstellte.
The Nano project was conceived as something that would provide affordable transport to the vast number of Indian families.
Die Nano solle nur rund 2500 Franken kosten und damit zu einem Fahrzeug für die wachsende Zahl von Indern werden, die sich ein eigenes Auto leisten könnten, sagte Tata bei der Präsentation. Man hat uns zuerst belächelt, aber jetzt versuchen immer mehr, unsere Idee vom Billigauto für Familien zu kopieren.
It has evoked some controversy. It has evoked a great deal of ridicule initially, but then the world over it has.
Wenn es nach den Plänen des Tata-Konzernchefs geht, sollen schon bald 250.000 bis 300.000 Nanos pro Jahr vom Fließband rollen. Hergestellt im Bundesstaat Gujarat, wohin der ursprünglich in Westbengalen angesiedelte Betrieb nach Protesten von Landbesitzern disloziert werden musste. Der Nano werde die Mobilitätsgewohnheiten in Indien und der ganzen Welt verändern, verkündete Tata beim Spatenstich in Gujarat selbst sicher. Für den Export in die Industrieländer werde der Nano aber nicht in Frage kommen. Davon ist der deutsche Automobilexperte Helmut Becker überzeugt.
Es ist kein Auto für Europa und es ist kein Auto für die hochentwickelte Welt. Da fehlen die technischen Voraussetzungen.
Becker denkt dabei an Sicherheitsanforderungen, Umweltauflagen und die limitierte Geschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometern.
Es ist ein Auto eigentlich für den indischen Markt gedacht als Ersatz für alle diejenigen, die da Motorrad fahren heute noch.
Auch in Indien stößt die Lancierung des Nano inzwischen auf Widerwärtigkeiten. Sie fällt mitten in die Finanz- und Wirtschaftskrise, welche den Automarkt besonders trifft. Die Zeiten der zweistelligen Zuwachsraten sei endgültig vorbei, meint der indische Wirtschaftspublizist Nandan Nilekani im indischen Fernsehen.
One thing is very clear that when we talk about having 8-9% growth for many years in a row, that growth was on the steroids of this global liquidity.
Die weltweite Krise, von welcher auch Indien betroffen sei, habe das Wachstum stark gebremst, sagt Nilekani. Die Verkäufe von Neuwagen sind allein im Oktober um rund 8% zurückgegangen. Grund dafür sind neben der allgemeinen Verunsicherung das knappe Geld und die wachsenden Kreditzinsen von bis zu 15%. Das fällt umso mehr ins Gewicht, als 3/4 der Käufer in Indien ihren Wagen mit Krediten finanzieren. Der Verband der indischen Automobilhersteller fordert jetzt vom Staat, dass er mit Geldspritzen für mehr Liquidität sorgt, damit die Zinsen herunterkommen und Autokäufe wieder leichter finanzierbar werden. Wunder, so der deutsche Autoexperte Helmut Becker, seien allerdings auch so nicht zu erwarten.
Die Wachstumsmöglichkeiten sind von der Kaufkraft und von dem Einkommen her nach wie vor limitiert.
Weil auch der Export von Autos etwa nach dem südlichen Afrika oder Kolumbien ins Stocken geraten ist, haben mehrere Werke ihre Produktion gedrosselt, auf Kurzarbeit umgestellt oder den Betrieb tageweise geschlossen. Autoexperte Becker spricht zwar von vorübergehenden Schwierigkeiten, warnt aber gleichzeitig vor Wundern, die nicht eintreffen würden.
Dass sich der indische Markt erholen wird, wie der Rest der Welt auch, das besteht außer Zweifel. Nur zunächst mal wird der Markt längere Zeit in der Krise bleiben.
Deshalb hat Ratan Tata seinem Konzern jetzt ein drastisches Sparprogramm verpasst. Tata, der für die Sanierung von Jaguar und Land Rover inzwischen den britischen Staat um Hilfe angegangen ist, hat seine Unternehmenseinheiten aufgefordert, Ausbaupläne zu stoppen und geplante Zukäufe auf Eis zu legen.
Serbiens Beziehungen zu seinen Nachbarländern des früheren Jugoslawien sind auf einem Tiefpunkt. Die neue proeuropäische Regierung erschreckt mit selbstbewussten und harschen Tönen. Sie kritisiert die EU, maßregelt Staaten, die den Kosovo anerkennen, schickt Botschafter der Nachbarn nach Hause und fordert von den USA ein besseres Benehmen. Das kommt zwar bei der eigenen Bevölkerung gut an, weckt aber in Kroatien, Bosnien und vor allem im Kosovo alte Ängste. Aus Belgrad, Walter Müller.
Die Schreckensbilder der jüngsten Vergangenheit sind mordende und brandschatzende Serben, die durch Kroatien, Bosnien und den Kosovo ziehen. Und sobald Serbien seine Interessen, wie im Fall des Kosovos, aggressiv vertritt, tauchen diese Bilder wieder auf. Ausgerechnet die neue demokratische und proeuropäische Regierung, die seit Juli im Amt ist, hat diesen Angstreflex wieder provoziert. Auch die EU-Politiker in Brüssel reagierten konsterniert. Sie sollen Serben nicht immer neue Bedingungen für die Annäherung stellen, wurden sie vom äußerst selbstbewussten 33-jährigen Außenminister angeschnauzt. Weder die USA und die EU noch die Nachbarn hätten von Serbien eine derart offensive Haltung erwartet, sagt Bratislav Grubacic, Chefredaktor eines englischsprachigen Nachrichtendienstes in Belgrad.
They didn't expect Serbia to have such offensive attitude.
Der Auslöser sei Serbiens Sieg in der UNO-Generalversammlung gewesen, stellt Grubacic fest. Diese hatte Serbiens Initiative angenommen, die Unabhängigkeitserklärung des Kosovos vom Internationalen Gerichtshof überprüfen zu lassen. Ein Schlag für die Kosovo-Albaner, die USA und die über 50 Länder, die den Kosovo anerkannt haben. Serbien aber bekam damit seit den Balkankriegen erstmals Anerkennung auf dem internationalen Parkett, was dem Selbstbewusstsein mächtig Auftrieb gegeben hat. Denn es sei Ziel der serbischen Regierung, eine führende Rolle auf dem Balkan einzunehmen, sagt Grubacic.
The idea of Serbian authorities is Serbia to play a big role in the region.
Somit könne die Regierung nicht jede Forderung aus dem Westen mit dem erwarteten Lächeln annehmen. Ansonsten würde das Land jede Selbstachtung und den Führungsanspruch verlieren. Ein weiterer Sieg steht Serbien im Sicherheitsrat in New York bevor. Dem Vernehmen nach wird die UNO Serbiens Bedingung erfüllen, dass die EU mit ihrer Rechtsmission nur im albanischen Südkosovo aktiv werden darf. Im serbisch besiedelten Norden bleibt jedoch weiterhin die UNO-Verwaltung mit serbischen Richtern, Zollbeamten und Polizisten. Die Kosovo-Regierung lehnt ein solches Abkommen heftig ab. Der serbischen Regierung aber ermögliche diese Regelung, das Reizthema Kosovo vor allem innenpolitisch für eine Weile vom Tisch zu haben, ohne das Gesicht zu verlieren, stellt Journalist Grubacic fest.
From that point of view, I do see that the intention of Serbian government is and was in all these cases somehow to take away Kosovo, but in a dignified way.
Denn diese Regierung hat der serbischen Wählerschaft versprochen, sich für den Kosovo und die schnelle Annäherung an die EU einzusetzen. Sobald die EU-Mission im Kosovo tätig wird, kann Serbien dann von aggressiv auf kooperativ schalten und Reformen für den ersehnten EU-Beitritt in Angriff nehmen. Und diplomatische Verwerfungen mit den Nachbarn gehörten zum Selbstfindungsprozess Serbiens, stellt der kroatische Verleger Nenad Popovic in Zagreb fest.
Ich sehe ein Land, das sich nach der Befreiung von Kosovo selbst findet, in seinen Grenzen, in seiner Identität, in seiner Wirklichkeit. Und diese Selbstfindung Serbiens wird auch gleichzeitig oder ist der Weg zurück in die normale Welt, das heißt den europäischen Zusammenhang.
Der Verleger Nenad Popovic im Beitrag von Walter Müller. Rumänien, zusammen mit Bulgarien das jüngste Land der EU. Rumänien hat seit dem EU-Beitritt vor 2 Jahren einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung erlebt, kommt aber bei der Lösung der vielen strukturellen Probleme nicht vom Fleck. Die politische Elite ist hoffnungslos zerstritten und kaum geeignet, dem Land neuen Schub zu verleihen. Keine gute Ausgangslage für die Parlamentswahlen vom nächsten Wochenende. Aus Bukarest der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
In Rumänien hat man es sich längst abgewöhnt, von der Politik etwas konkret zu erwarten. Politiker werden in der Bevölkerung als selbstsüchtige Opportunisten wahrgenommen, die vor allem fürs eigene und nicht fürs Gemeinwohl handeln. Auf die Frage, was denn das neu gewählte Parlament oder die neue Regierung tun müssten, um das Land weiterzubringen, sagt ein älterer Passant bloß, er wäre nur schon froh, wenn sich die Politiker endlich wie normale Menschen aufführen würden.
Ich möchte eine normale Klasse. Und für den Fakt, dass die Politiker in Rom nach 20 Jahren nicht
Die politische Klasse habe es in den 20 Jahren seit der Wende nicht geschafft, eine anständige Diskussionskultur zu etablieren. Ja, fügt eine Studentin in gepflegtem Englisch hinzu, man werde den zivilisierten Umgang miteinander noch lernen müssen, wie man auch Demokratie noch lernen müsse.
We need to learn how to be civilized, we need to learn democracy. We have many things to change at any level.
Dass der politische Diskurs auf einem sehr tiefen Niveau stattfinde, bestätigt der Politologe Daniel Barbu. Die Menschen würden sich angewidert abwenden, weil die Politiker gar nicht erst versuchten, ihre Angelegenheiten interessant zu machen, außer es gehe um Unterhaltung, um die Show.
Politicians do not try to make politics interesting, unless they are doing entertainment, not real issues, but show.
In der boulevardisierten rumänischen Medienwelt kämen politische Themen nur zur Sprache, wenn sie skandalisiert werden könnten, sagt Politikwissenschaftler Barbu, sodass im Wahlkampf die wirklichen Probleme kaum angesprochen wurden. Das Rentensystem, das Gesundheits- und das Bildungswesen, alles müsste dringend reformiert werden. Handlungsbedarf bestünde ferner beim Aufbau der Infrastruktur, bei den Löhnen der öffentlichen Angestellten sowie beim Kampf gegen die Korruption, die allgegenwärtig ist und Rumäniens Entwicklung hin zu einem normalen europäischen Staat hemmt. Die EU hat ihr Neumitglied im Sommer zu größeren Anstrengungen aufgefordert und mit dem Entzug von Entwicklungsgeldern gedroht. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union vor 2 Jahren sei aber der Reformeifer merklich erlahmt, stellt Simon Geisbühler fest, der erste Sekretär der Schweizer Botschaft in Bukarest. Die Aussicht auf die EU-Mitgliedschaft habe das Land wie eine Klammer zusammengehalten.
Ich denke, dass im politischen Bereich es eindeutig gewisse Stagnation gibt bei den Reformen und dass die Wirtschaft eigentlich, müsste man fast sagen, nicht dank der Politik so gut dasteht, sondern trotz der Politik.
Die Wirtschaft ist in den letzten Jahren Rumäniens Motor gewesen. Bedingt durch den gewaltigen Aufholbedarf und den damit verbundenen Investitionen hat das Land traumhafte Wachstumsquoten erzielt. Allein in diesem Jahr dürfte die Wirtschaft um 9% wachsen, der Unsicherheit durch die Finanzkrise zum Trotz. Den Wirtschaftsaufschwung schreiben sich die Nationalliberalen auf die Fahne, die derzeit eine Minderheitsregierung bilden. Mit einer Belohnung dafür dürfen sie bei den Wahlen am Sonntag dennoch nicht rechnen, denn gemäß Umfragen liegen die demokratisch-liberalen vorn, gefolgt von den Sozialisten, Diktator Ceausescus Nachfolgepartei. Die absolute Mehrheit wird keines der 3 Lager schaffen, es dürfte nach den Wahlen zu langwierigen Koalitionsverhandlungen kommen. Eine gewisse Unsicherheit bringt das neue Wahlsystem mit sich. Altgediente, national bekannte Politiker könnten nicht mehr sicher sein, ob sie gewählt würden, denn diese neue Mischung aus Majorz und Proporz bevorteile die lokalen Größen, meint Politologe Barbu. Im Wahlkampf habe er eine Verschiebung hin zu lokalen Themen beobachten können. Das Gesamtrumänische sei in den Hintergrund getreten.
The sense I got is that people would try to focus on very local issues. Typically the new politician is a local man.
Der typische Politiker in Rumänien sei zunehmend einer aus der lokalen Szene. Ob solche Leute geeignet seien, die großen Probleme des Landes angehen zu können, bezweifelt Daniel Barbu. Allerdings müsse man sich angesichts der bisherigen Leistungen der politischen Klasse im Klaren sein, dass es eigentlich nur besser werden könne.
Rumänien vor den Wahlen vom Wochenende, das war unser Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 39 Minuten, das Echo-Dossier. Die Industrieländer haben ihre Entwicklungshilfe in den letzten Jahren verdoppelt. Das mag die Entwicklungsländer zwar freuen, aber angesichts der Milliarden, die derzeit für die Rettung des Finanzsystems ausgegeben werden, sorgt man sich in den armen Ländern, dass in Zukunft wieder weniger Geld fließen könnte. Das ist eines der Themen, das ab kommendem Wochenende an der UNO-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung diskutiert wird. Ausländische Hilfe macht aber für die meisten Entwicklungsländer nur einen kleinen Teil des Budgets aus. Viel wichtiger ist die richtige Nutzung der eigenen Ressourcen. Und hier gäbe es vieles zu verbessern. Markus Mucklin.
Der Boom auf den Rohwarenmärkten beschert vielen Entwicklungsländern einen enormen Geldsegen, stellt der in Oxford lehrende Afrika-Kenner Paul Collier fest.
Angola alone, the government is getting something like $70 billion from oil, which is about double the entire aid flows to all the countries of the bottom billion.
Allein Angola nehme aus den Ölverkäufen $70 Milliarden ein. Das sei doppelt so viel wie die Hilfe für die Entwicklungsländer, wo die ärmste Milliarde der Menschheit lebt. Doch ein Rohstoffboom garantiert noch keine Entwicklung. Die Erfahrungen der 70er Jahre haben es uns gelehrt. Die guten Zeiten wurden nicht genutzt, um Geld beiseite zu legen, für die schlechten nach dem Preiszerfall auf den Rohwarenmärkten. Der Autor des Bestsellers «The Bottom Billion», die unterste Milliarde der Menschheit, Paul Collier, erwähnt als Beispiel das Erdölland Nigeria.
Ngozi Okonjo-Iweala, who was the finance minister in Nigeria, when she arrived as finance minister, she found that none of the oil revenues were being saved. None.
Als die frühere nigerianische Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala 2003 ihr Amt angetreten habe, hätte sie festgestellt, dass von den Erdöleinnahmen nichts gespart worden sei, die Milliarden irgendwo in der Bürokratie versickerten. Sie hätte auch nicht gewusst, wie viel davon hätten gespart werden können, aber es hätte mehr als gar nichts sein sollen. Inzwischen macht Nigeria seine Erdöleinnahmen transparent und legt in Zeiten hoher Ölpreise Reserven an. Als Ngozi Okonjo-Iweala nach 3 Jahren als Finanzministerin zurücktrat, hätte sie die Hälfte der Einkünfte als Ersparnisse beiseite gelegt. Das Land verfüge jetzt über einen Ölfonds von 70 Milliarden Dollar und könne auch nach dem jüngsten Preiszerfall beim Öl in die wirtschaftliche Entwicklung investieren. Nigeria sei nicht das einzige Land, das neuerdings seine Einnahmen aus dem Geschäft mit mineralischen Rohstoffen publiziert, stellt Collier zufrieden fest.
I could give you 23 stories of governments which are in that same process. It seems to me an enormously powerful step forward.
Es gäbe 23 Länder, die sich im gleichen Prozess befänden wie Nigeria. Das sei ein enormer Schritt vorwärts, meint Collier, der in der Bottom Billion solche Transparenzregeln propagiert hatte. Die Staaten verpflichten sich, präzis Rechenschaft abzulegen über ihre Geldflüsse im Geschäft mit Öl und Gas, geben Auskunft über die Umsätze der Unternehmen, die die Rohstoffe ausbeuten, über die Steuern, die sie abliefern und wofür der Staat diese Mittel verwendet. Und wo Transparenz herrscht, erhöht sich zumindest die Chance, dass die Gelder sinnvoll für die Entwicklung der Länder eingesetzt werden. Doch nicht nur die Rohstoffe sind eine oft schlecht genutzte Geldquelle. Auch durch Kapital- und Steuerflucht werden die Entwicklungsmöglichkeiten der armen Länder gemindert. Diese betragen ein Vielfaches der Hilfe, die ihnen die reichen Länder jährlich gewähren, betont die deutsche Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul.
Studien zeigen, dass den Entwicklungsländern rund 500 Milliarden US-Dollar verloren gehen durch Steuervermeidung, Steuerflucht. Da spricht doch alles dafür, diese Mittel tatsächlich auch zu mobilisieren, um sie im Kampf gegen Armut, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Klimawandel, gegen Hunger einzusetzen.
Die deutsche Ministerin, die zugleich Sonderbeauftragte von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon für die Konferenz in Katar ist, machte sich zur Wortführerin in der EU, die einen globalen Pakt gegen Steuerflucht und Hinterziehung fordert. Die Entwicklungsländer selber müssten zwar bemüht sein, die Schlupflöcher für die Kapitalflucht zu stopfen, doch die internationalen Finanzzentren müssten ihnen behilflich sein und insbesondere die Geldflüsse aus den armen Ländern offenlegen. Die UNO-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung will diese Verpflichtung festschreiben, hält Bruno Gurtner vom internationalen Netzwerk Tax Justice fest.
Der Entwurf spricht davon, dass alle Länder die internationale Steuerhinterziehung energisch und streng bekämpfen sollen und dass auch sogenannte schmutzige, unerlaubte Gelder unterbunden und bekämpft werden sollen.
Das tönt zwar vage und wenig verbindlich, doch kommt diese Absichtserklärung durch, hätte sie Folgen, meint Bruno Gurtner.
Man spricht davon, einen Kodex zu entwickeln gegen die Steuerhinterziehung, also die Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Man spricht davon, dass die konzerninternen Verrechnungspreise besser überwacht werden sollen. Die Offshore-Zentren, Steueroasen müssen ausgetrocknet werden. Das heißt, sie müssen offenlegen, woher die Gelder kommen, wer sie besitzt und wodurch sie fließen. Das sind solche Maßnahmen, die jetzt international gefordert werden.
Es wäre ein Arbeitsprogramm, das der Schweiz wehtäte. Nicht mehr nur gäbe es den Druck der EU und der USA auf das Bankgeheimnis, wie wir es kennen. Der Druck würde globalisiert auf die Ebene der UNO. Noch versucht die Schweiz, die Erklärung von Doha abzuschwächen, doch ob dies gelingt, ist zumindest offen. In der jetzigen globalen Finanzkrise erst recht. Alle fordern mehr Transparenz. Das wird auch in Katar an der UNO-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung so sein. Man will mehr wissen über die verschlungenen Wege der gewaltigen Kapitalbewegungen, die die Welt an den wirtschaftlichen Abgrund brachten. Und auch der renommierte und im Moment in UNO-Kreisen am häufigsten zitierte Entwicklungsautor Paul Collier denkt, dass es an der Zeit wäre, dass sich die Schweiz bewege.
If a crooked minister embezzles the money and puts it in one of your banks, you've got a choice. Either you stay quiet about that or you blow the whistle. Each of these things is an action.
Wenn Minister Geld unterschlügen und dieses in einer Schweizer Bank anlegten, dann könne man sich entweder still verhalten oder dies aufdecken. Verhalte man sich still, helfe man dem Minister. Decke man hingegen das Geschäft auf, unterstütze man die gewöhnlichen Bürger gegen den Minister. Er appelliere an die moralische Verpflichtung der Schweiz, das Aufdecken und nicht die Geheimnistuerei zu ermuntern.
So I appeal to Swiss citizens, you're a democracy, you're the ultimate democracy. You have a moral responsibility to act on this and to encourage whistleblowing rather than secrecy.
Das war Paul Collier, Afrikakenner und Spezialist für Entwicklungsfragen im Beitrag von Markus Mucklin. Das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten, Kurt Witschi am Mikrofon, Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.